Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute zeigen wir euch bei Echtgeld TV, wie ihr die Reise zum Millionenvermögen antreten könnt. Und dafür blicken wir in die Top 10 der Scalable ETFs. Und das tun wir nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, Christian, zum zweiten Mal blicken wir in die Top 10 der Scalable ETFs, die ETFs, die in diesem Jahr am meisten gekauft wurden, und haben dann zusätzlich auch noch was vorbereitet, wo wir ein bisschen mal reinschauen wollen, wie sich eigentlich unsere eigenen Ideen entwickelt hätten. Denn zusätzlich zu den Top 10, was ja immer eine ganz spannende Situation ist, wollen wir heute auch mal da reingucken, welche drei ETFs wir eigentlich nehmen würden, wenn es bei uns darum ginge, einfach nochmal mit dem Sparen loszulegen und zu versuchen, ein ausgewogenes Portfolio zu bilden.
Ja, da haben wir schon eine spannende Herausforderung. Ja, drei ETFs ist gar nicht so einfach. Das wäre bei mir eher so 1 oder 7. Aber zu dem Thema kommen wir gleich. Denn unsere Basis ist ja erstmal uns anzugucken, was macht ihr denn so beim Scalable Broker ETF-mäßig? Und was da ganz oben steht nun, das war keine Überraschung. Der MSCI World ist nach wie vor euer Liebling, das zieht sich ja allgemein durch und das ist ja auch etwas, was bei allem Gedöns, was man so ja auch bisweilen in großen Medien lesen kann, so wie riskant ist der MSCI World. Bei all diesem Geschrei gilt ja die Devise, die Helmut Kohl mal so schön formulierte, orientalisches Sprichwort, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Das hat sich ja durchaus gelohnt, gerade bislang für diejenigen, die so 2020 angefangen haben. Es wird nicht immer so leicht sein, aber dann kann man ja gerade beim Sparplan entsprechend auch mal günstiger nachkaufen. Aber dass der MSCI World oben steht, finde ich persönlich weder überraschend noch schlimm, sondern ganz im Gegenteil richtig gut, zeigt nämlich breites Weltportfolio mit starkem US-Gewicht ist euer Favorit. Und da sind wir uns schon mal einig. Also ihr und ich, Tobias, sieht das ja bekanntlich ein bisschen anders und auch das wird heute Thema.
Genau, und jetzt muss man einfach auch mal sagen, also dieses Thema der US-Gewichtung, das haben wir ja hier schon seit Jahren in unseren Sendungen thematisiert und ich war jetzt in den letzten Monaten schon so ein bisschen überrascht, wie das auf einmal in verschiedenen Medien gespielt wurde, weil für mich das Thema eigentlich ja ebenfalls seit Jahren einigermaßen durchdiskutiert ist, weil ist doch bekannt. Und es ist ja auch bekannt, dass man mit relativ einfachen Stellschrauben entweder etwas dagegen machen kann oder sich eben diesem fügt. Denn es war ja auch beim MSCI World nicht immer so, dass die USA eine derartige Dominanz bei der Indexgewichtung hatten. Jetzt haben sie sie und wem das wie mir nicht passt, der kann mit relativ einfachen Maßnahmen A, etwas dagegen tun oder sich ganz einfach auch für eine andere Form des Investierens bei einem Weltportfolio ohne Emerging Markets entscheiden. Das geht nämlich auch. Auf Platz 2 bei der Top 10 Aggregation. Also wir sagen euch hier eben nicht, welcher MSCI World vorne liegt. Also das könnten wir euch sagen, aber wir müssten euch dann erschießen. Das wäre ja unter zukünftigen Sehgewohnheiten und Sehgesichtspunkten nicht so besonders praktisch und auch nur sehr, sehr schwer durchführbar. Und von daher haben wir hier gesagt, wir aggregieren das Ganze und wir haben eben aggregiert nach Weltportfolio ohne Emerging Markets. Und bei Weltportfolio ohne Emerging Markets ist der MSCI eben vorne. Dann gibt es aber auch noch Weltportfolien mit Emerging Markets. Und auf Platz 2 bei dieser Aggregation, wir bekommen nachher noch mal ein bisschen weiter unten, auf einen zweiten Index steht der FTSE All World. Ich will den Videozuschauern schon an der Stelle einmal sagen, wenn ihr im Moment da auch noch diese drei Ausrufezeichen in Scalable-Farben seht, dann ist es für euch der Aufruf, da auch mal in die Kommentare zu hauen und euch beispielsweise zum FTSE All World beziehungsweise zum Thema Weltportfolio mit Emerging Markets dort euch eine Vertiefung zu wünschen. Und wir nehmen dann so ein paar Sachen aus dieser Sendung mit, um dann bei späteren Vertiefungen beim Thema ETFs auch wieder in der Lage zu sein, euch die entsprechenden Vertiefungen so zu liefern, wie ihr sie haben wollt. Christian, aber wir haben jetzt Weltportfolio ohne Emerging Markets, wir haben Weltportfolio mit Emerging Markets. Es wird jetzt eigentlich Zeit für Platz 3, nämlich Emerging Markets.
Ja, das ist dann logisch, weil sehr viele eben diese 70-30-Strategie umsetzen. 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets. Damit dann ein Zweiersparplan, in dem tatsächlich die ganze Welt abzüglich der Frontier Markets drinne ist. Also im Grunde selbst gebaut das, was der FTSE All World auch leistet. Allerdings mit einem signifikanten Unterschied, denn die Emerging Markets haben im FTSE All World nur ein Gewicht von 11%, 12%, 13%, während das bei so einer 70-30-Relation natürlich wesentlich größer ist, insbesondere auch, weil man ja da noch eine etwas andere Abgrenzung hat. Beim FTSE All World ist es ja egal, wie es dann eingeteilt wird, aber im FTSE-Universum insgesamt gilt ja Südkorea schon als etablierter Markt. Hier bei MSCI ist es nach wie vor als Emerging Market da auch relativ hoch gewichtet. Das heißt, wenn ich so eine 70-30-Allokation habe, habe ich nicht nur einen höheren Emerging Markets Anteil, sondern auch einen höheren Südkorea Anteil.
Ja. Wem das ganze Thema Emerging Markets dann eben am Herzen liegt, da haben wir auch schon verschiedene Sendungen zu gemacht. Wer sich dazu Vertiefung wünscht, kann das auch gerne schreiben. Wir haben eben vor allen Dingen zu den beiden Weltportfolien mit Emerging Markets nochmal eine Schwerpunktsetzung vorgesehen. Und ihr werdet im weiteren Verlauf auch noch die ein oder andere Schwerpunktsetzung haben. Und wo wir beim Schwerpunkt sind, du hast ja schon gesagt, dass auf Platz 1 Weltportfolio ohne Emerging Markets, MSCI World, dass da, wie eben schon seit Jahren bei uns thematisiert, die USA auf Platz 1 bei der Gewichtung und eben so 65-70% beim MSCI World abdecken. Wem das aber noch nicht genug ist oder wer die USA als Pure Player haben will, der kann das auch machen. Und das ist bei euch das viertbeliebteste Investmentthema oder das viertmeist gekaufte Investmentthema, nämlich USA in Form von Standardwerten, in Form von S&P 500, also der große US-Index, in dem es auch die eine oder andere Anomalie, Christian, im Bereich von Gewichtungen gibt. Stichwort hier natürlich die glorreichen 7.
Ja, wieso ist das denn eine Anomalie? Du hast halt ja einen Klumpen drin, da sind wir wieder bei dem ewigen Thema, dann kann ich wieder Bessenbinder die Studie zitieren, dass über lange Zeiträume die historische Aktienrendite eben nur von relativ wenigen sehr gut gelaufenen Werten erreicht wurde. Da gibt's eine ganze Reihe von empirischen Auswertungen. Ne? Also insofern, irgendwo muss die Performance herkommen. Wir haben 7 Magnificent, ja, wobei, also wenn wir jetzt die kurzfristige Performance bei Apple, bei Alphabet und bei Tesla anschauen, also so Magnificent sind die dann auch nicht mehr. Aber dazu sind ja auch noch 493 andere Unternehmen mit dem Index, die in Summe übrigens 2/3 Gewichtung haben. Und die sind auch nicht alle jetzt so wahnsinnig überbewertet, sondern da sind auch durchaus attraktive Bewertungen teilweise dabei. Und wir sollten nicht vergessen, dass der S&P 500 zwar ein Index mit amerikanischen Unternehmen ist, aber dass diese Unternehmen vielfach global aufgestellt sind, einen großen Teil ihrer Umsätze, einen großen Teil ihrer Gewinne außerhalb der USA auch machen. Insofern kann man sich durchaus auch auf den Standpunkt stellen, dass der S&P 500 irgendwie auch so eine Art implizites Weltportfolio darstellt. Das Ganze halt in einem sehr gefestigten Rahmen die wohl wirtschaftsfreundliche große Nation der Welt, 320 Millionen Konsumenten auf dem Heimatmarkt. Da hast du eine stabile Basis als Unternehmen, wo du wachsen kannst und dann mit dieser stabilen Basis ins Ausland expandieren kannst. Genau das tun die Unternehmen im S&P 500 in großer Mehrheit. Und ein großer Vorteil des S&P 500 ist ja auch seine sektorale Ausgewogenheit. Wir gucken am Ende natürlich immer auf Technologie und es sei so viel, aber da steckt eben auch ansonsten sehr viel Industrie drin, da steckt sehr viel Basiskonsum drin, da stecken auch Versorger mit drin. Es ist also alles mit dabei in einer Marktbreite, die wir in anderen Indizes außerhalb der USA eben nicht haben.
Ja, und bei diesem Weltportfolio im S&P, das kann man natürlich genauso anwenden auf ein sehr exportstarkes Deutschland, wo im DAX viele Exportunternehmen drin sind. Das kann man auch anwenden bei einem CAC 40 oder
ja, nur nicht in diesen Branchen, ne? Das, du hast halt in Deutschland
mit diesen Erfolgen. Mit diesen Erfolgen, genau. Und du hast ja auch den Rechtsraum angesprochen. Du hast eben die 320 Millionen angesprochen. Mir geht's ja im Grunde genommen darum, auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir als Europäer ganz grundsätzlich diese Möglichkeiten hätten, zumindest den Rechtsraum so herzustellen. Also lange genug hatte man in Brüssel oder wo dann auch immer gerade gesessen wird, eigentlich genug, aber solange es dann eben über Bananenkrümmungsgrade und Telefonstecker nicht so richtig signifikant aus der leicht populistisch geprägten Wahrnehmung heraus in der Art Argumentation nicht hinausgeht, ist es eben problematisch. Ein Nachteil bleibt in Europa natürlich, der zwar auch dann mit dem Wort Vielfalt in irgendeiner Form sich umschreiben lässt, aber es ist dann eben schon schwierig für ein Berliner Startup, mal ebenso die Feinheiten des spanischen Verbraucherrechts zu kennen oder vielleicht auch die speziellen Eigenheiten von bestimmten steuerlichen Abgrenzungen, die in Spanien herrschen, genauso Italien und so weiter. Also von daher, wir haben noch Sprache, wir haben auch auf der rechtlichen Ebene ein paar Differenzierungen. Das ist der ganz, ganz große Vorteil der USA. Was in den USA, aber auch weltweit ein ganz wichtiges Thema ist und auch bei euch eines der absolut beliebtesten Themen, deswegen auch wieder sofort mit 3 Ausrufezeichen versehen und der Bitte an euch, wenn ihr dazu eine 2024er Vertiefung haben wollt, dann herzlich gerne. Es sind diverse globale Dividenden-ETF in den Top 50, die wir uns anschauen konnten. Und das führt dazu, dass das Thema Dividenden global auch auf Platz 5 der meistbesparten Themen landet und von daher im Grunde genommen auch einen Vorschlag darstellt für eine Vertiefung von euch. Und da gibt's ja, Christian, sehr, sehr viele spannende und manchmal auch spontan wenig sinnstiftende Konzepte.
Ja, die Anzahl der wenig sinnstiftenden Konzepte hat in den letzten Jahren sukzessive abgenommen, weil diese rein renditefokussierten Produkte teilweise ja auch auf Indexebene nachjustiert wurden, dergestalt, dass da zumindest Basisqualitätskriterien eingezogen wurden. Insoweit das Angebot an sogenannten Dividenden-ETFs hat sich sicher verbessert. Was wir bei den Einzelprodukten dann schon sagen können, es überwiegen bei den vorderen Platzierungen ganz klar die renditefokussierten Produkte. Ich denke, das ist keine Überraschung, dass der FTSE All World High Dividend auch bei den Top 50 ETFs mit dabei ist. Aber die Frage ist ja auch immer, wie setzt man diese Produkte dann im Portfolio-Kontext ein? Es ist ja nicht gesagt, dass jemand, der diesen Hochdividenden-Rendite-Ansatz da drin hat, wobei der ja gar nicht so extrem ist, wie jetzt bei diesem furchtbaren Super-Dividend von Global X, aber jemand, der solche Produkte hat, der muss ja nicht 100% seines Vermögens da drin haben, sondern vielleicht steckt dahinter ja auch eine 50-50 oder 60-40-Strategie, dass man 60% in so einen Dividendenindex gepackt hat und dass die anderen 40% zum Beispiel dann in reinrassigen Wachstumsunternehmen sind, wie zum Beispiel einem Nasdaq 100 ETF, und dass man das Ganze aber auch ganz gut in einem Ansatz Wachstum, Qualität und Dividende zusammenfassen kann, haben wir ja mit diesen WisdomTree-Produkten jetzt mehrfach gesehen.
So, auf Platz 6 der Top 10 sind bei einer Sammlung von verschiedenen thematischen Ansätze IT-ETFs gelandet. Da gibt es auch wiederum verschiedene Ansätze. Also gerade Themen-ETFs scheinen euch extrem umzutreiben. Wir sehen natürlich wirklich auch eine sehr, sehr starke Häufung bei den Top 4. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Also jetzt, wenn wir in die Top 6, Top 7 und so weiter reinkommen, das nimmt dann schon deutlich ab, was die Beliebtheit anbelangt. Also da ist MSCI World und FTSE All World schon noch deutlich vorne. Aber das IT-Thema hat es immerhin auf Platz 6 geschafft und liegt damit, Christian, vor einem Thema, was wir jetzt eigentlich auch gleich mit einblenden können, was mit IT ja ganz oft in Verbindung gebracht wird. Auf Platz 7 kommt wieder das Thema USA oder kommt wieder die Region USA und dann mit dem Nasdaq 100, dem wir ja vor ein paar Wochen eine Spezialfolge gewidmet haben, in die es sich auf jeden Fall reinzuschauen lohnt.
Ja, und da in der Spezialfolge haben wir ja auch diskutiert, wenn du jetzt langfristig sparst, brauchst du dann überhaupt irgendetwas anderes außer der führenden Wachstumsbörse? Und rein aus Rendite-Gesichtspunkten gibt es da natürlich eine ganze Menge Argumente. Wenn man das Risiko, sprich die Schwankungen mal mit berücksichtigt, dann kann man da schon ein Fragezeichen dahinter machen, insbesondere wenn es dann hinterher doch darum geht, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt X in 15 Jahren dann ans Geld will. Der kann dann unter Umständen reichlich suboptimal sein und das kann einen Nasdaq stärker treffen als jetzt einen breiter diversifizierten Index. Aber ich muss zugeben, für meinen Sohn, ich habe das ja gesagt, ist der Nasdaq auch ein sehr wesentlicher Bestandteil seiner Allokation. Und der hat ja initial 18 Jahre Zeit gehabt, hat jetzt immer noch 11 Jahre Zeit, bis er überhaupt ans Geld rankommt. Und ist ja hoffentlich nicht so, dass er es dann alles sofort brauchen wird. Insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen. Was mich überrascht hat insgesamt, war die doch recht hohe Anzahl von Themenfonds in diesen Top 50. Ich habe 12 jetzt mal nach meiner Definition gezählt, wobei da teilweise auch klassische Sektorfonds dabei waren, also S&P 500 Information Technology oder eben gleich zwei Halbleiterprodukte. Aber das ist dem Trend der Zeit geschuldet. Und gerade bei Halbleitern haben wir ja auch vielfach darüber gesprochen, Digitalisierung funktioniert nicht ohne Chips. Digitalisierung wird aber auch nichts ändern an den Schweinezyklen in dieser Branche. Und deswegen mit einem langen Fokus, 5 bis 10 Jahre, ist so ein Sparplan auf den Halbleiterindex in meinen Augen durchaus eine intelligente Geschichte. Man muss ihn halt dann wirklich unter diesen Schwankungen auch durchhalten. Aber ich persönlich habe keine Zweifel, dass die gesamte Wertschöpfung der Halbleiterindustrie in 10 Jahren auf einem ganz anderen Level ist als heute. Nur ich würde mir jetzt auch kein Urteil anmaßen, ob es dann wirklich Nvidia ist, ob es AMD ist oder ob es am Ende Firmen sind, die wir heute noch gar nicht wahrnehmen an der Börse oder die noch gar nicht an der Börse sind, die dann diesen Markt entscheidend mitdominieren. Das scheinen viele von euch auch so zu sehen. Und deswegen finde ich gerade das sehr nachvollziehbar, dass da Halbleiter-ETFs so eine große Rolle spielen.
Auf Platz 8. Nochmal das Thema Weltportfolio, jetzt aber in der MSCI All Country World Index Aufbereitung. Von daher, das sind die zwei Weltportfolio-Konzepte, die in unserer Betrachtung einen klaren Sieger haben. FTSE wird von euch ganz offensichtlich klar als das bessere Weltportfolio mit Emerging Markets gesehen und das ist ja im Grunde auch so ein gewisser Fairness-Charakter, weil wenn es um das Weltportfolio ohne Emerging Markets geht, da ist ja außer MSCI eigentlich gar nichts.
Dabei, ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass MSCI World schon viel länger am Markt ist. FTSE All World ist ja dann erst mit dem Markteintritt von Vanguard hier in Deutschland, der relativ spät war, gemessen daran, was für eine Riesennummer das im globalen ETF-Geschäft ist. Da ist es erst ja hier ein Thema geworden, als die hergekommen sind. Und dann haben sie gleich halt diesen FTSE All World als Weltgesamtlösung so ins Schaufenster gestellt, während der MSCI wie ja auch emittentenseitig eher ein Schattendasein führt. Aber ein bisschen daran werden wir heute ändern, denn wenn es um unsere Sparplanvorschläge geht, spielt tatsächlich der MSCI ACWI in einer ganz besonderen Interpretation eine Rolle, zumindest bei mir.
Ja. So, und jetzt kommen wir noch zu zwei Highlights auf Platz 9.
Habt ihr das gemerkt, gerade dieses leicht lächelnde, so dieses, tja. Also ihr könnt euch schon wieder freuen auf ein kleines Duell und im Zentrum steht natürlich wieder Amerika.
Ja, wobei du ja eigentlich hättest überrascht sein, also aber das können wir nachher besprechen. Das ist, also weil so, also ich gewichte ja Amerika quasi auch nochmal ein Stück hoch, aber greifen wir nicht vor. Und gucken wir eher mal darauf, was ihr hochgewichtet habt. Das Land, in das man laut Jim Rogers bitte reisen soll, aber in das man um Gottes Willen nicht investieren soll. Dieser Satz ist bei mir brutal hängen geblieben, als er als Investmentbiker, ich glaube, es war der zweite Band, wo er mit dem merkwürdig gefärbten SLK unterwegs war, dieses Statement mit reingebracht hat. Es kann auch sein, dass es in einem der späteren Bücher war. Auf jeden Fall hat er kein gutes Haar an Indien gelassen. Und ich habe das ja selber bei mir in meinem ETF-Portfolio, wo mein 2008er, in 2008 gekaufter ETF sich irgendwie verdrei- oder vervierfacht hat. Und das von Jim Rogers im Übrigen bevorzugte China so bei plus minus null ist und da gewaltig gegenüber der Aktienmarktperformance in Indien abstinkt. So, das führt wiederum dazu, dass, das können wir vielleicht auch mal vorwegnehmen, dass China nicht nur in den Top 10 keine Rolle spielt, die wir hier aggregiert haben. Oder habe ich China irgendwo übersehen, Christian, in den Top
15? Nein, ich hab China auch nirgends gesehen. Also da sieht man
Findet nicht statt.
Es findet implizit natürlich statt, denn China ist nach wie vor die größte Einzelländerposition im MSCI Emerging Markets, der ja sehr beliebt ist. Aber das Gewicht von China hat natürlich angesichts der schlechten Performance über die letzten Jahre sukzessive abgenommen. Und ich habe mich auch gewundert, dass jetzt nicht so ein MSCI China All Shares mit dabei war. Gerade also aus Sparplansicht, wenn man sich so eine eigene ETF-Allokation für die Emerging Markets bastelt, macht das ja Sinn. Wir haben ja auch schon mal das Thema Chile vorgestellt als Alternative zum MSCI Emerging Markets. Aber es scheint wohl so zu sein, dass diejenigen, die in China auf eine Trendwende hoffen und setzen, eher einzelne Aktien ins Visier nehmen als jetzt den gesamten Markt.
Ja, also lieber Curry als Sambal Oleg. Und von daher geht es im Grunde genommen um die Wahl zwischen FTSE India oder MSCI India. Und dazu seid ihr bitte auch in den Kommentaren aufgefordert, eure Vorstellungen auch mal zum Ausdruck zu bringen. Ja, Indien ist ein Thema für euch. Und dann bitte A, kommentieren, B, Daumen bei den entsprechenden Kommentaren anbringen, dass wir eben auch sehen und für uns auch gewichten können, sollen wir in die IT-Themen rein? Sollen wir die verschiedenen IT-Ansätze auch nochmal mit dem Nasdaq vergleichen? Globale Dividenden-ETFs, ich glaube, das machen wir sowieso, weil wir wissen, dass ihr dieses Thema liebt und von daher machen wir das sowieso einmal im Jahr. Aber FTSE India, MSCI India dürfte auch etwas sein, was bei euch beliebt ist und dann sagt es uns entsprechend auch.
Und bevor wir aber zum 10. kommen, muss ich nochmal dich an einer Stelle korrigieren. Es tut mir ja leid, aber du hast gerade gesagt, also lieber Curry als Sambal Oleg. Das ist natürlich in gewisser Hinsicht richtig, weil wir hier zweimal Curry, also Indien drin haben und keinmal Indonesien. Aber Sambal Oleg ist tatsächlich indonesischen Ursprungs und insofern passt es nicht ganz mit China.
Aber Sambal Oleg kommt natürlich aus dem absoluten Klassiker. Nämlich, Christian, wo spielt Sambal Oleg eine wichtige Rolle?
Du, gelegentlich bei mir in der Küche, aber ich wusste nicht, dass du meine Küche als Klassiker bezeichnest.
Nein, tue ich auch nicht, aber der Klassiker ist selbstverständlich Jürgen von der Lippe und Rache. Nämlich an Udo Lohmeier, der ihn ja schwer umgetrieben hat. Und im zweiten Teil von Udo Lohmeier geht er ja mit einer Angebeteten und eben auch dem blöden Udo in ein chinesisches Restaurant. Und da gibt es Sambal Oleg. Und deswegen ist es bei mir in der Tat voll auf China verhaftet.
Da sieht man wieder, wie bei uns die Rollenverteilung ist. Ja, während ich in der Küche stehe und koche, treibt sich der Kollege Kramer auf irgendwelchen Veranstaltungen von Jürgen von der Lippe rum.
Nein, das war lustigerweise, also ja, tue ich gelegentlich auch, aber das war natürlich die mit Marco Putzmann auf dem Pausenhof bis zum Überlaufen gehörte und dann auch rezitierfähig in den ins Hirn gemarterte. Wie gesagt, zweite Fassung. In der ersten Fassung waren wir noch besser. Insbesondere Udo Lohmeier, komm raus. Ich werde das Mikro jetzt nicht entsprechend malträtieren. Er ist ein absolutes Highlight. Aber wenn ihr das nicht kennt, dann solltet ihr nach diesem Video unbedingt mal nach Udo Lohmeier suchen und euch darüber informieren, was einen Schnurball ausmacht. Ne? Weich, rund, fest, aber richtig. Fluffig. Wir sind bei Platz 10 angekommen und kommen jetzt also wieder weg vom Winter, weg vom Gefrierfach, wo der Schneeball dann verstaut war. Und wir kommen zum einzigen ETF, den wir dann auch mal namentlich benennen. Es geht nochmal um einen Themen-ETF. Es geht um das Thema KI. Es gibt in den Top 50 nur einmal das Thema KI. Und es ist ein, das können wir sagen, ein wirklich sehr, sehr, sehr beliebter Sparplan-ETF und deshalb Ehre, wem Ehre gebührt, der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ist der einzige hier wirklich auch mit speziellem Namen aus den Top 10 herausstechende, wo keine Aggregation möglich war und der es eben aufgrund der sehr großen Anzahl von Sparplänen und der sehr hohen Anzahl von Käufen in die Top 10 geschafft hat. Und wer sich jetzt denkt, dazu wären doch Ausrufezeichen auch gut gewesen, dazu möchtet ihr mal was hören, dem können wir sagen, das haben wir schon gemacht. Und zwar am 15.09., da haben wir KI-Fonds als Nasdaq-Killer als 1 plus 3 aufgenommen und haben uns da genau mit diesem ETF beschäftigt. Und normalerweise ist jetzt irgendwo hier auf diesem Screen auch zu sehen, wie ihr zu diesem Video kommt und dass ihr genau dieses Video, wenn euch dieser Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data interessiert, eben auch anschauen könnt. Und ganz wichtig dabei.
Eins wollen wir ja immer mal nicht vergessen an dieser Stelle. Da haben die Scalable-Kunden einen guten Riecher gehabt, denn das ist tatsächlich von diesen KI-Themenfonds derjenige, der am besten abgeschnitten hat, auch von der Performance, wenn man einfach mal den KI-Boom startet zu dem Zeitpunkt, wo im November 2022 ChatGPT erstmals öffentlich gelauncht wurde. Und wir hatten ja damals bei unserer Besprechung schon darauf hingewiesen, dass der Fonds wirklich ordentlich diversifiziert ist, auch eben ein begrenztes Exposure zu etwas kleineren Softwareunternehmen bietet, was jetzt gar nicht immer unbedingt so mit dem Thema KI auf den ersten Blick zu tun hat, sondern ein wirklich schönes, breites Investment hat. Und es ist sicherlich eine Alternative für jeden, der sich aus welchen Gründen auch immer, die haben wir ja oft genug gedanklich durchgequirlt, an dem sogenannten Klumpenrisiko im Nasdaq 100 stört, aber trotzdem in Technologiewachstumswerte investieren möchte.
Ja, das waren sie, die Top 10, die ihr natürlich bei Scalable entsprechend besparen könnt und besparen solltet, je nachdem, welche ETFs euch besonders gut gefallen. Und wenn ihr da jetzt noch keine Ideen habt, da hätten wir was für euch, denn wir haben uns in der Tat die Frage gestellt, wie könnten wir eigentlich rangehen, wenn wir jetzt einfach auch nochmal einfach bei Null anfangen würden, welche ETFs würden wir nehmen, wenn wir in drei sparen dürften. Das habe ich so leichtfertig bei uns in den Chat reingehauen, Christian. Und du hast es eben schon am Anfang kurz angedeutet. Und ich hatte ja dann das gleiche Erlebnis, als ich auch bei meinem Schwerpunktinvestment gesehen habe, wenn ich da noch eine US-Ergänzung dazu nehme, dann fällt es mir einigermaßen schwer, auf meine primäre Zielgewichtung für die USA zu kommen, weil ich dann eben das andere Thema, was ich unbedingt mit dabei haben will, wo die USA dann eben auch bei dem globalen Ansatz mit dabei sind, eben zu einer höheren Gewichtung führen, als ich sie vom ganz grundsätzlichen Herangehen eigentlich hätte. Also man hat dann relativ schnell gemerkt, 3 ist für ein auch für mich dann eben, also aus meiner Perspektive, regional mit bestimmten Zielvorgaben, zumindest beim Investmentstart zu versehenes Portfolio, einigermaßen schwierig umzusetzen.
Ja, 3 ist total schwierig. Also 3 wäre ganz gut, wenn man einen regionalen Ansatz hat, wenn es wirklich ein Produkt für die USA, ein Produkt für Europa und ein Produkt für Asien gäbe. Aber das gibt's eben nicht. Es gibt keinen ETF auf den All-Country-Asia-Index inklusive Japan. Man müsste also alleine das schon dann wieder mal 2 rechnen. Dazu hätte man ja dann noch das Thema mit Lateinamerika beispielsweise. Ja, da wird es dann ein bisschen schwierig mit den 3. Das kann man so nicht ganz gut umsetzen. 3, ja, wenn man einen reinen Faktoransatz nimmt, würde es gehen. Ja, man kann ja dann eben den MSCI World Value, den MSCI World Quality, den MSCI World Momentum reinpacken. Ja, da hat man 3 Faktoren, fehlt aber dann zum Beispiel der Small Cap Faktor. Ist auch schwierig, ja. Was ganz einfach ist, wäre ein ETF. Nur eine Basis, und da ist die Geschichte für mich sehr klar, nämlich möglichst breit. Und möglichst breit gibt's tatsächlich nur einen einzigen ETF, der alles abdeckt, all cap, all country, die ganze Welt, und da eben nicht nur die großen und mittelgroßen Werte, die large und mid caps, so wie beim FTSE All World, sondern auch die small caps mit dabei. Und das Zauberwort dafür heißt ACWI-IMI. All Country World Index von MSCI mit dem Zusatz IMI, und das ist kein Scheuermittel, sondern das steht für Investable Market Index, also das, was wirklich seriös investierbar ist. Da sind die Microcaps und Nanocaps und gar nicht Caps, die sind dann draußen, aber wir haben eben Large, Mid und Small Caps, das heißt also in Summe 99% des investierbaren Universums, 99% der Market Cap. Das ist in der physischen Replizierung, wie State Street das bei dem entsprechenden Spider ETF darstellt, dann eine Anzahl von 3.020 Aktien, die tatsächlich im Fonds sind. Im Index sind es ein paar mehr, aber das sind ja hinterher dann wirklich marginale Anteile. Und Spider schafft das mit diesen 3.000 ein sehr ordentliches Tracking, dieses Index hinzukriegen, und das auch zu einer Kostenstruktur, die mich ja generell bei ETFs immer wieder fasziniert. Du hast die ganze Welt, Industrieländer und Emerging Markets. Du hast Large, Mid und Small Caps und kannst das Ganze zu 0,17% Total Expense Ratio, also jährlicher Gesamtkostenquote, anbieten. Und auch beim Handel wird jetzt nicht üppig zugelangt, sondern du hast hier zu normalen Handelszeiten, also insbesondere am Nachmittag, wenn sowohl die europäischen Börsen noch als auch die amerikanischen Börsen schon offen sind, mit einem Spread von gerade mal 0,1%. Und die ganze Welt für 0,17% PA im Depot, das finde ich ein großartiges Basisinvestment. Da kann man auch sagen, da brauche ich nichts anderes mehr. Wir packen noch was dazu hinterher, aber als Fundament fürs Vermögen ist das eine großartige Partizipation an all dem, was Aktien sind, nämlich Fortschritt, Innovation, Wertschöpfung, Wohlstand.
Ja, also erstens, Das ist ein absolutes Spitzenprodukt. Alle entsprechenden Rahmendaten, finde ich, sehen klasse aus. Also auch wenn man sich eine Dividendenrendite anschaut, die bei 2,3 liegt, ein Kursgewinnverhältnis, was bei 16,5 liegt, wo man dann eben sieht, so im weltweiten Maßstab sind Aktien einigermaßen günstig. Auf die hohe US-Gewichtung, die ist klar, dass die mich in irgendeiner Form stört, aber die müssen wir jetzt nicht hier vertiefen. Was mich viel eher interessiert bei diesem Ansatz, weil du so betonst, da ist alles mit dabei. Inwieweit spielt dieses alles mit dabei sein dann wirklich eine Rolle? Denn in dem Moment, wo man jetzt mal von den Top 100, vielleicht auch von den Top 400 absieht, also welche Rolle spielen, sagen wir mal, die letzten 1500 Unternehmen in diesem 3020 Werte umfassenden Fondsvermögen, ist das da wirklich von herauszuhebender Relevanz oder ist es eigentlich nur, dass man eben genau sagen kann, man hat hier alles wirklich mit dabei?
Naja, was heißt von herausragender Relevanz? Du hast ja so eine Einteilung, wonach Small Caps etwa 14% der investierbaren Marktkapitalisierung ausmachen. So ist das ja MSCI-seitig definiert. Und 14% ist ja vielleicht auch was man normalerweise in so einen Small-Cap-Allokation reinpackt. Insofern, es wird nicht dafür sorgen, dass wir hier Überrenditen haben gegenüber einem FTSE All-World, der eben keine Small-Caps hat, von 3, 4, 5% im Jahr. Aber wenn ich doch schon mit einem Produkt möglichst viel erschlagen will, dann nehme ich doch einfach die Small Caps auch noch mit, gerade momentan. Es kann ja sein, dass da wirklich mal wieder früher oder später Zug reinkommt. Man kann das ja auch, wenn wir ja gleich drüber reden, noch ein bisschen akzentuieren, aber hier habe ich es in einem Basisprodukt drin und dadurch können dann vielleicht wirklich 0,2, 0,3 Prozentpunkte mehr Rendite im langfristigen Durchschnitt erreicht werden in den nächsten Jahren. Und das ist doch auch schon was, wenn man das regelmäßig bespart und das dann mit Zins und Zinseszins hat. Also warum sollte man auf diese Chance, die mit Small Caps verbunden ist und die wir ja beide sehen, auch bei so einem Standardprodukt verzichten? Da kann man doch gleich alles reinpacken. Es gibt übrigens tatsächlich, das nur dazu, weil ich gesagt habe, es ist das einzige Produkt. Ja, ich weiß, es gibt von Vanguard auch All Cap, All Worlds ETFs. Die haben allerdings einen Nachhaltigkeitsfilter oben drüber. Und was ich von diesen Filtern halte, ist ja bekannt. Deswegen finde ich hier ganz schön, wenn man mich da nicht bevormundet und mir nicht sagt, was gut und was schlecht ist, sondern ich einfach von der Stange das nehmen kann, wo alles drin ist.
Ja. Weil ich ja weiß, dass bei so einer Sendung ganz oft dann der Hinweis kommt nach dem Motto, dass wir jetzt schon wieder Werbung für irgendwelche ETF machen würden. Wir haben mit Spider keinerlei Business-Kontakte. Gibt es nicht. Wir haben mit Van Eck, wodurch wir jetzt zu dem Produkt kommen, was mir besonders gut gefällt, keinerlei Business-Kontakte. Ich finde den Van Eck Sustainable World Equal Weight ETF trotzdem total gut. Ich verzichte dabei ganz bewusst auf alles, was hinter den Top 500 Unternehmen kommt. Und ich verzichte sogar darauf, was hinter den weltweit größten 250 Aktien so alles stattfindet. Weiß aber, dass ich auf Basis einer jährlichen Reallokation in genau diesen investiert bin. Er ist ein Tick teurer, 0,2%, ist auch ein bisschen kleiner als der All Country World IMI, nämlich ungefähr halb so groß, aber immerhin 680 Millionen Euro sind da im Moment investiert. Bewertung ist vergleichbar, Dividendenrendite ist ein Tick höher, ist jetzt aus meiner Sicht auch vernachlässigbar. Der Anteil an den Top 10 Aktien ist signifikant kleiner, was vor allen Dingen daran liegt, dass es hier einen gleichgewichtenden Ansatz gibt, der eben auch da einmal im Jahr die Dinge glatt sieht. Das hat Nachteile, dass beispielsweise über lange Zeiträume sehr stark laufende Unternehmen wie zuletzt nicht mehr Apple, aber davor einige Jahre, wie ganz zuletzt Microsoft und Nvidia und auch Novo Nordisk, dann eben in bestimmten Aufwärtsphasen dann auch abgeschnitten werden und zurück, nicht auf null, aber zurück auf 0,2 gesetzt werden. 0,2 ist die dann bei 250 Werten anzusetzende Gleichgewichtung, die einmal im Jahr reingezogen wird. Ansonsten ist zu beachten, das ist mir persönlich in der Tat nicht besonders wichtig, spielt aber für einige Anleger trotzdem immer wieder eine Rolle, dass es hier ein ausschüttendes Produkt ist, was vierteljährlich ausschüttet, was ich persönlich ja, also wenn man schon dann häufiger Ausschüttung haben will, was ich die schönste Häufigkeit finde, Gelder würde ich da reinvestieren. Vorteil ist hier noch, dass man dann mit der Vorabpauschale, die ja jetzt wieder fällig wird, nicht wirklich was zu tun hat. Und das ist eben für mich in der Tat der Ansatzpunkt, weswegen ich sage, der ETF ist für mich etwas, was ich gut finde. Es gibt eine regionale Gewichtungsbegrenzung und die sagt eben in den USA und also für andere Regionen eben auch ein Maximum von 40%. Im Moment sind wir da knapp dran. Und im Moment sind natürlich auch die eine oder andere US-amerikanische Position mit Nvidia, Eli Lilly, Broadcom und AMD in den Top 5 enthalten. Aber mit Tokyo Electron schafft es dann auch das zweitstärkst gewichtete Land mit 12,5% Japan einen Wert in die Top 5 zu bringen. Mir geht es aber vor allen Dingen darum, ein breites Investment in den 250 größten Unternehmen zu haben. Ich mag persönlich den gleichgewichteten Ansatz, auch wenn, und da sage ich auch mal ganz deutlich, das stört mich an der Stelle dann eben nicht besonders, auch wenn der MSCI All Country World IMI gegenüber dem FANEX Sustainable World Equal Weight bezogen auf den möglichen Vergleich, den wir hier haben, nämlich seit Mai 2013 um etwa, was haben wir hier, naja, schon so 40% zurückliegt. Also der FANEX legt, da sind 100 Euro zu 275, zu 280, eher 285 Euro geworden. Aber beim MSCI All Country World Index, da sind es eben 325. Das muss man, glaube ich, zur Vollständigkeit dann eben auch noch sagen.
Ja, ja, also das wird mich jetzt auch nicht stören, ja, weil mit dem FANEX Sustainable World Equal Weight bist du immer noch besser gefahren, als wenn du die Kohle in Anleihen oder auf dem Sparbuch oder in schlechten Aktienmarktprodukten hast, ja, wie im Global X Super Dividend oder so. Alles fein. Was mich einfach daran stört, also A, diese fast schon sozialistische Maßnahme zu sagen, also keine Region mehr als 40%, ja, 40, was ja dann letztendlich auf 40 USA, 30 Europa, 30% etabliertes Asien hinausläuft, das ist mir ein bisschen zu apodiktisch. Und dann natürlich dieses Sustainable, weil wir haben das damals, als ja der große, normale, in Anführungszeichen, marktbreite Equal Weight ETF auf diesen Sustainable World ETF verschmolzen wurde, ja auch gezeigt, da sind schon erhebliche Einbußen, ja, von Werten, die dann einfach draußen sind, weil wir haben ja nicht nur diesen Standardfilter, ja, keine Rüstung, kein Tabak, keine thermische Kohle, kein Atom, sondern da ist ein wirklich dunkelgrünes Nachhaltigkeitsranking drauf und da ist mir eindeutig zu viel weg für ein marktbreites Investment und ich will mich auch nicht in dieser Form von einem Indexanbieter bevormunden lassen. Und deswegen ist das Produkt für mich persönlich indiskutabel.
Genau. Und das ist eben genau das Schöne daran, dass wir dann eben, also das war ja in der Tat auch etwas, was mich sehr geärgert hat, dass da diese Zusammenlegung hin zu dem Sustainable-Ansatz erfolgt ist. Das Blöde ist halt einfach immer wieder, dass es durch bestimmte Regulatorik vielen Finanzinstituten gar nicht anders möglich ist, das zu tun. Das Schöne dabei ist aber im Übrigen, dass man das ja auch selber mit eigenen korrigierenden Maßnahmen beheben kann. Zum Beispiel, indem man bei Echtgeld TV dem Tabakportfolio, was wir ja einmal im Jahr besprechen, folgt oder indem man Christians gelegentlichen Vorschlägen zu Rüstungsaktien folgt. Und im Übrigen haben es nicht in die Top 10 geschafft, aber das Thema Rüstung war auch mit zwei Ideen und zwei praktizierten Umsetzungen in ETF-Mantel in den Top 50 enthalten. Können wir ja auch mal erwähnen bei der Gelegenheit.
Ja, und den FANEX Defense ETF haben wir euch ja auch schon mal vorgestellt. Der hat sich sehr gut entwickelt seit seiner Auflegung, obwohl einige klassische Rückzugswerte dort fehlen, aber wir hatten damals in der 1+3-Sendung unter anderem auch die Leonardo, den italienischen Rüstungskonzern, mit dabei. Und diese Aktie hat sich seitdem verdoppelt. Und es gibt also noch ein bisschen mehr als Armin Papperger und Rheinmetall oder unseren aktuellen Highflyer, die unter etwas merkwürdigen Aspekten an die Börse gekommene Renk AG. Aber das war ja nur hier der Einstieg, denn beide Produkte, also ich kann das für mich sagen, du wirst für dich auch, würdest du auch sagen, das wäre auch ein 100%-Produkt? Würdest du das auch für Sparplan zu 100%? Also das wären jetzt unsere 100%, aber es war ja die Ansage vom Kollegen, mach ein Dreierpäckchen. So, hab ich gesagt, okay, dann mache ich ein Dreierpäckchen, 50% ist klar, marktbreit, Acqui, IMI, MSCI, Haken dran. Was machen wir mit den anderen 50%? Ja, also ich fände es natürlich gut, auch ein bisschen Emerging Markets da reinzubringen, aber da bräuchte ich dann, wie eben schon mal erwähnt, eigentlich drei Produkte allein dafür. Und das soll ja nicht die einzige Beimischung sein, also scheidet das sowieso aus. Und ich habe mich deswegen dann dafür entschieden, den größtmöglichen Gegensatz dazu zu spielen. Also das, was über die Zyklik am stärksten voneinander abweicht, mal in die eine, mal in die andere Richtung, nämlich auf der einen Seite Wachstum, auf der anderen Seite Value und Small Cap. Wachstum, was könnte das anders sein als der Nasdaq 100, also meine zweite Komponente, der Invesco Nasdaq ETF, über den wir ja eigentlich gar kein Wort mehr verlieren müssen. Wir haben schließlich eine ganze Sendung dazu gemacht. Oder gibt's von dir jetzt noch irgendeine Anmerkung zu diesem Fonds?
Nein, es gibt keine Anmerkungen zu dem Fonds, sondern nur den ausdrücklichen Hinweis darum, wir haben eine Stunde mit Uli Kort darüber gesprochen, guckt euch diese Sendung an, guckt euch die Statistiken an, guckt euch die Grafiken dazu an, die viel, viel reichhaltiger sind als das, was wir hier haben. Ich habe ja kürzlich die Unterlagen da nochmal zusammengestellt und das ist einfach ein Index, der in der Tat auch aus meiner Sicht in ein Sparplanportfolio reingehört, also der ein absolutes Must ist. Also von daher, Uli, von daher, Pauline, von daher, Anna, jetzt kommt der Teil, der für euch dann eben auch eine Umstellung bedeutet, denn dieser ETF, da streiten wir uns gar nicht, ja, beim Van Eck, in den ihr spart, und beim Nasdaq, da stimmt Christian überein, ob ihr den Van Eck, vielleicht findet ihr den Spider jetzt auch in irgendeiner Form besser, das ist auch okay. Hauptsache ihr spart, ganz wichtig. Und das gilt auch für alle anderen. Wenn man nicht
bei den erwähnten Damen handelt es sich übrigens um die Schwester von Tobias beziehungsweise seine beiden Nichten.
Genau, also die sind da investiert und von daher, ihr nehmt dann bitte gerne beim nächsten gemeinsamen Frühstück zusammen in eure Sparaufträge den Invesco Nasdaq 100 ETF mit auf. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über Gewichtungen, also den Anteil von eurer Kohle, die ihr da reinpackt und die monatlich reingeht. Und diese, also wir sprechen ja hier selten von Empfehlungen. Es ist natürlich auch keine Empfehlung. Alles, was der Disclaimer sagt, stimmt dazu. Aber ich muss wirklich sagen, dass insbesondere auch die Vorbereitung auf die Nasdaq-Sendung bei mir dazu geführt hat, dass ich sage, ich verstehe in der Tat, dass man, wenn man die USA, und das ist ja vollkommen in Ordnung, und ich bin ja oft genug da und ich mag es ja irgendwie auch, nur bestimmte Ausprägungen in den letzten 20 Jahren nicht so sehr, für ein tolles Land hält, dann verstehe ich diese heiligen Verehrung, die ich beim S&P ganz oft wahrnehme, in der Form nicht, wenn ich diesen Index seit über 25 Jahren dagegen habe, der eine nochmal brachial bessere Performance dahinlegt. Also wenn USA und wenn USA pure, dann aus meiner Sicht Nasdaq 100, und von daher spielt der auch in meinen Top 3 eine Rolle. Damit fange ich dann eben auch nochmal an, den Amerika-Anteil in der Tat nach oben zu pushen und wir kommen, wie gesagt, nachher noch mal auf die Gewichtung. Aber von daher, das zur Abrundung, die ein bisschen länger gedauert hat, beim Nasdaq 100. Und jetzt, Christian, jetzt gehen wir mal.
Amerika pur finde ich da immer lustig, ja, wenn du dir anschaust, dass Microsoft als Schwergewicht mit 8,8% die Hälfte der Umsätze außerhalb von Amerika macht, ja. Also Amerika pur.
Aber wäre das beim S&P dann anders? Also
hast du da ganz wenig, da hast du eine Costco, die ist dann wirklich Amerika pur. Aber die Diskussion brauchen wir nicht zu führen. Wir sind uns einig, es ist die global führende Börsenplattform für Wachstumsunternehmen und jedes Unternehmen, das erfolgreich Wachstum über längere Zeiträume etablieren kann, landet früher oder später an der Nasdaq. So, das war's damit. Die Gegenposition dazu ist das, was nicht so wirklich ankommt derzeit an der Börse, nämlich Europa und Small Cap und Value. Alles drei das, was in den letzten Jahren, naja, man kann eigentlich schon fast sagen, so in den letzten 10 Jahren deutlich schlechter gelaufen ist als Amerika. Bewertungsmäßig heißt das, dass wir dort viele herausragende Unternehmen zu sehr, sehr günstigen Preisen bekommen. Also bin immer wieder, was ein Index-KGV angeht, vorsichtig. Aber wenn wir einfach mal diese 9,4 sehen, die für den MSCI Europe Small Cap Value Weighted ausgewiesen werden, dann ist das einfach deutlich unter dem, was wir ansonsten für einen MSCI World, für einen MSCI Europe auch an Werten sehen. Da sind wir bei 15, bei 18, bei 21, 9. Ist wirklich schon sehr, sehr günstig. Wir haben hier wirklich niedrige Aktienbewertungen. Tja, und es ist ja trotzdem so, Tobias, wir sind so lange am Markt, dass wir immer noch an die Rückkehr zum Mittelwert glauben und dass Bewertungen irgendwann sich auch wieder annähern. Und folglich haben Small Caps durchaus Potenzial. Auch dazu haben wir eine ganze Sendung gemacht. Und nein, der Fonds, den wir damals vorgestellt haben, der MSCI Europe Small Cap, der ist natürlich nicht wirklich von der Konstruktion her schlechter. Aber ich wollte halt hier nochmal eine andere Spielart des Small Cap Ansatzes zeigen, nämlich Value. Ja, das ist einfach auch der Unterschied. Man macht halt, wie wir das von MSCI kennen, anhand der klassischen Bewertungsparameter wie KGV, wie Preisumsatz, wie Preisbuchwert, ein Scoring und diejenigen Werte aus dem gesamten Universum, die von MSCI für europäische Small Caps dargestellt werden, die da in diesem Scoring am besten abschneiden, die werden dann entsprechend höher gewichtet. Es sind aber alle über 800 europäischen Small Caps mit dabei. Es ist also keine Top-Auswahl irgendwie, so wie bei einem MSCI World Value ETF, wo dann nur die Besten im Value Scoring reinkommen, sondern es sind hier alle. Den Unterschied macht lediglich die Gewichtung. Über die letzten 20 Jahre hat Value Weighted genauso abgeschnitten wie Europa Small Cap insgesamt. Über die letzten 4 Jahre war es sogar ein bisschen besser. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, wenn ich heute einen Sparplan starten müsste, ist es halt genau der Gegenpol zu dem, was wir an der Nasdaq haben. Und wenn ich dann diese Rückkehr zum Mittelwert, diese Reversion to the Mean unterstelle, wenn ich sehe, dass Börse sich in Zyklen bewegt, dass mal Growth-Werte und mal Value-Werte bevorzugt werden, dass am Ende beide herausragende Ziele erreichen, dann ist das der logische Gegenpol dazu. Und folglich, wenn ich dann 2 Werte zu meinem MSCI Acqui IMI dazu packen muss, dann ist das eben mit jeweils 25% neben der Nasdaq der MSCI Europe Small Cap Value Weighted.
Ja, also ich finde schon mal speziell, das kommt ja, also in meiner Wahrnehmung kommt das nicht so oft vor, dass du dich quasi als Antizykliker gleich dreifach positionierst. Europa, Small Caps und das Value-Thema. Also von daher schon mal ein ganz, ganz ordentlicher Call und von daher auch ein schöner Ansatz. Ganz wichtig nochmal hervorzuheben, 50% gehen bei Christian in das Basisinvestment, 25% jeweils in die beiden anderen. Das sind also dann die entsprechenden Aufteilungen, wenn ihr diesem Sparplanvorschlag von Christian folgen wollen würdet, der Mut und die Zuversicht, die dabei zum Ausdruck kommt, vielleicht auch nochmal ganz kurz in der Grafik, für die es sich natürlich lohnt, rechts ranzufahren oder sich die später nochmal herunterzuladen, wo ihr dann sehen könnt, dass beginnend in 1995 der MSCI Europe Small Cap Value Weighted als Index gegenüber dem Nasdaq 100 in einer Total Return Betrachtung in Euro zunächst mal eine absolute Katastrophen Underperformance zeigt bis 2000 und da im Grunde genommen auf einen Indexwert von 20 Punkte abkracht, um dann wie der Phönix aus der Asche, wir werden das nachher auch nochmal an anderer Stelle sehen, wie Phönix aus der Asche auf einen relativen Performance-Wert von 140 anzusteigen, also per 2007 zu signalisieren, dass bei einem Investmentbeginn 1995 und einem Investmentende in 2007 der MSCI Europe Small Cap Value Weighted 40% besser gelaufen wäre. Und das wäre dann im Übrigen auch ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, dieses Investment zu beenden, weil mittlerweile ist er wieder bei einem 80%ig knapp schlechteren Verlauf angekommen. Und die Umkehr dieses Trendes, die wird im Grunde genommen sehnsüchtigst erwartet. Und wenn ihr das dem Index zutraut oder grundsätzlich diesem Thema, dann investiert ihr entweder hier in den Europe Small Cap Value oder wenn ihr das ganze Thema eher ein bisschen weltweit spielen wollt, vor allen Dingen, weil ihr sagt, ihr wollt den kleineren Unternehmen, dann hätte ich auch noch was für euch, nämlich den iShares MSCI World Size Factor. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, der hier drin steckt, aber es ist einer, wo es eben auch um kleine Unternehmen geht, wo eine ähnliche Anzahl von Unternehmen drin ist, wo dann eben eine andere Verteilung an den Tag gelegt wird. Im Moment kann der Index gerade damit punkten und der ETF auch, dass er eine der absoluten Performance-Raketen der letzten Wochen als Top-Einzelwert drin hat. Naja, wahrscheinlich nicht mehr lange, weil beim World Size Factor spielt eben Unternehmensgröße eine Rolle. Und aus dieser Unternehmensgröße, der Kleinunternehmen, dürfte Super Microcomputer mittlerweile latent entwachsen sein. Also von daher, die wird da irgendwann verschwinden. Ansonsten ist er mit 0,3% ja ein Stücke teurer als das, was wir bisher so vorgestellt haben. Das gilt für den MSCI Europe Small Cap Value Weighted auch. Da sind auch 0,3%. Also vor dem Hintergrund, die sind dann halt ein Tick teurer. Aber das ist dann eben auch, da sind die Fondsvermögen kleiner. Die Anzahl ist trotzdem relativ hoch und die Mühe, die ist schon ganz ordentlich. Sowohl bei einem auf Europa fokussierten Investment, auch bei einem weltweit fokussierten Investment kein Unterschied. Also von daher hier einfach eine andere Möglichkeit entsprechend zu investieren und eben in diese kleinen Unternehmen entsprechend reinzugehen. Das hier einfach mal.
Wobei klein ja hier ein bisschen anders definiert ist, weil das ist ja eine Teilmenge des MSCI World Index. Nur es sind eben hier die Mid-Caps drin, die machen im großen MSCI World ungefähr 14% der Gewichtung aus. Die sind hier extrahiert worden in einen separaten Fonds, werden gleichgewichtet. Naja, sie wären auch, wenn man sie nach Kapitalisierung gewichtet, mal vielleicht abgesehen von Super Microcomputer, ähnlich verteilt. Da wären auch keine großen Klumpen drin. Das kennen wir von anderen Small Cap Indizes. Aber es sind halt nominell hier eben keine Small Caps, sondern es ist die Stufe davor. Es sind Mid Caps.
Ja, und normalerweise wären wir jetzt am Ende angekommen, aber wir haben dann in der Tat, während wir uns über dieses Thema unterhalten haben, hier auch nochmal sagen wollen, so, wir haben jetzt hier also mal drei Indizes für einen Sparplan, wo Christian dann eben darauf verwiesen hat bei uns in dem Austausch vorab, dass der Vorteil von seiner Auswahl nicht nur ist, dass die grundsätzlich ganz toll ist, das hat er jetzt dargelegt. Ich finde meine auch ganz toll. Aber meine Auswahl hat in der Tat einen entscheidenden Nachteil gegenüber der von Christian. Nämlich, meine hat keine Datenhistorie zurück bis 1995. Und in dem Moment, wo man eine Datenhistorie zurück bis 1995 hat, was ja für uns, für Christian und mich, durchaus ein interessanter Zeitpunkt ist, weil da unser Berufsleben im Grunde genommen angefangen hat, Was bedeutet, wir fangen natürlich an, in irgendeiner Form darüber nachzudenken, wie man damit spielen kann. Dazu kommen wir gleich. Aber hier wäre jetzt zunächst mal, ja, auch dafür lohnt es sich, richtig rechts ranzufahren, Unterlagen herunterzuladen, sich mal anzugucken, welche sensationelle Entwicklung die Nasdaq eigentlich gemacht hat und was für eine Katastrophendekade sie dann hinter sich gebracht hat. Also das muss man sich schon immer noch mal reinziehen, dass investierte 100 Euro 1995 um die Jahrtausendwende herum so im Bereich bei 1400 Euro angekommen sind, um dann wieder nicht nur einmal Ende 2002, sondern zweimal Anfang 2009 auf ungefähr 300 abzurauchen. Also, wenn ihr da einen Sparplan hattet und wenn ihr dann kontinuierlich das Ganze fortgesetzt habt, da musstet ihr auch durch ein ganz schönes Tal der Tränen gehen, um insbesondere diese erste Dekade des neuen Jahrtausends dann auch durchzustehen und durchzuhalten. Aber Ausdauer wird ja ganz oft belohnt und wir werden euch gleich noch ein paar Grafiken zeigen, wo das deutlicher wird, als nur durch diese Darstellung. Aber diese investierten 100 Euro 1995, die in 2009, insbesondere im März, so im Bereich von 300 Euro wert standen, die sind heute eben nicht 1000, nicht 3000, sondern knappe 6000 Euro wert. Von daher, Geduld und Ausdauer zahlt sich aus.
Ja, man konnte damals wirklich so zwischen 2003 und 2010 7 Jahre lang mit einem Sparplan den Nasdaq 100 günstig einsammeln. Gleichzeitig, wenn man auch mal wieder auf diese Dreierpäckchen geht, hatte man von 2003 bis 2008 dann zumindest ein gutes Gefühl bei den europäischen Small Caps. Die sind nämlich damals richtig gerannt, haben sich mehr als verdreifacht in dieser kurzen Zeitspanne. Naja, was eigentlich beim langfristigen Sparen ja dann auch mathematisch gar nicht so wichtig ist. Aber es ist halt für die Psyche durchaus dann eine Hilfestellung. Es zeigt auch nochmal das, was Tobias eben schon anhand der relativen Performance erklärt hat. Wir haben ja wirklich unterschiedliche Zyklen. Und das kann ich natürlich mit einem Sparplan schön spielen. Insbesondere dann auch, wenn ich meinen Sparplan während der Laufzeit immer mal ein bisschen adjustiere und vielleicht dann etwas weniger Geld in das gebe, was schon so wahnsinnig gut gelaufen ist, und ein bisschen mehr Geld in das gebe, was zurückgelaufen ist, wenn ich diesen Ansatz der Reversion to the Mean, der Rückkehr zum Mittelwert, dann in irgendeiner Form folgen will. Das ändert, wie wir gleich auch sehen werden, nicht wirklich noch was an den Gewichtungen über einen solchen Sparplan, wenn man nicht aktiv verkauft, wenn man so eine Performance-Rakete wie den Nasdaq dabei hat. Aber es ist natürlich von der monatlichen Sparpsychologie vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen angenehmer.
Ja, und wie gesagt, bei der Gelegenheit auch nochmal der Hinweis, ETF-Sparpläne, denkt nicht nur darüber nach, sondern nehmt diese Sendung zum Anlass, euch mindestens einen eigenen anzulegen. Und vielleicht wären es ja dann auch gleich drei. Ich habe vergessen übrigens, meine Gewichtung bei meinen drei Positionen vorhin noch mal kurz zu erwähnen. Also beim FunEgg und dem Equal Weight Ansatz, den dieser ETF hat, da gehen 50% rein. Bei mir sind es in den Size Factor 30% und 20% gehen in den Nasdaq 100 rein. Hat den Hintergrund, dass ich ganz gerne die US-Gewichtung so bei 50% haben will. Ich hatte mit etwas anderen Gewichtungswerten bei mir gearbeitet, habe es daran ausgerichtet und von daher kam in meiner Kalkulation da eben 50 raus. Plus minus 1%. Also von daher, denkt einfach daran, nicht nur drüber nachzudenken. Nicht nachdenken macht reich. Nicht nachdenken macht reich. Investieren macht reich. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, dass bei 1995 eben etwas war, wo man dann gesagt hat, okay, das kann man ja schon mal mit dem eigenen Leben so ein bisschen in Übereinstimmung bringen. Also was haben wir gemacht? Ich habe Christian einfach mal ein paar Werte rübergeflankt und wir haben die dann mal in die erstellte Excel-Tabelle eingegeben, nämlich mit simulierten Sparraten, die in irgendeiner Form auch möglich gewesen wären. So eine Vermögensbildung läuft ja dann meistens anders aus. Bei mir war dann irgendwann nochmal die eine oder andere Eigentumswohnung mit dabei und so weiter. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, mit Beträgen, die aus meiner Sicht und dem Wissen um meine Finanzen zur damaligen Zeit realistisch gewesen wäre, was hätte ich da eigentlich machen können? Und das wäre 1995, also präzise wäre es 1993 losgegangen, aber das sind Spitzfindigkeiten, losgegangen mit so 100 Euro im Monat. Das wäre so die erste Position gewesen, damals in der Ausbildung. Das hätte auf jeden Fall stattfinden können. Ja, ich weiß, dass es damals 200 Mark waren und ich weiß auch, dass das ein relativ kräftiger Teil der damaligen Ausbildungsvergütung gewesen wäre, aber ich weiß, dass ich damals eben einfach schon immer Geld auf die Seite gepackt habe. So, 1996 war dann meine Ausbildung irgendwann mal zu Ende. Da hätte man also dann in der Tat auch das, was ich jedem ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Studenten sage, wenn er in seinen ersten Job reingeht, fang sofort an, einen ordentlichen Betrag zur Seite zu packen. In dem Moment, wo du dich gar nicht an eine Lebensstandarderhöhung so schnell gewöhnst, wie sie durch ein steigendes Einkommen möglich ist, kann man auch noch 2-3 Jahre auf einem leicht erhöhten Studentenstandard leben und schon mal einen wichtigen Grundstock legen. Deswegen hier ab 1996 war Ausbildung zu Ende, Studium ging los, aber trotzdem hat sich die finanzielle Lage ganz nett dargestellt. Deswegen hier Erhöhung auf 250. In 2000 hatte ich mein Studium fertig, hatte einen Jobwechsel hinter mir. Das ging auch in der Tat mit einer ganz brauchbaren Gehaltsanpassung einher. Von daher wären es bei mir im Jahr 2000 so um die 500 Euro jeden Monat gewesen. Im Jahr 2005 bin ich Geschäftsführer geworden. Auch das führt in der Regel dazu, dass das Geld nicht weniger wird, aber viele dabei eben immer wieder vergessen, mehr Geld auf die Seite zu packen. Habe ich nicht, von daher hier auf 1000 angepasst. Und in 2008 war dann eine Selbstständigkeit bei mir auf einmal mit dabei. Das hat zum einen zwar zu einem etwas geringeren Einkommen geführt, aber trotzdem war ich in der Lage, gut zur Seite zu legen. Und bei mir kam dann eben auch noch hinzu, ich hatte zwei Entscheidungen getroffen. Also eine wurde für mich getroffen, nämlich dass ich als Unternehmer keine Sozialabgaben mehr bezahle für mich. Von daher habe ich mehr Liquidität einfach dadurch. Da musste es natürlich auch ausgleichen, weil für mich ja nichts in der Rentenkasse anläuft. Deswegen muss ich dafür selber sorgen. Und der zweite Punkt war, mir war relativ klar, dass das Geld, was andere Leute sehr bereitwillig in ein Automobil jeden Monat packen, über einfach vorhandene Kosten, dass ich das auf keinen Fall haben werde. Und deswegen war es für mich in 2008 eben auch relativ einfach möglich, weil ich eben kein Auto hatte, was bei mir zu monatlichen Kosten von 5, 6, 8, 100 Euro oder eben auch 1000 Euro geführt hat, zu sagen, das Geld packe ich zur Seite, deswegen sind es 2000 Euro. Und last but not least, 2013, dann nochmal eine letzte Anpassung, wo ich dann auch gesagt habe, also auf der Basis müsste es dann eigentlich auch reichen, 2500 Euro jeden Monat zur Seite packen, ist einfach mal schon richtig, richtig viel Geld. Das sind 30.000 Euro im Jahr, in 10 Jahren, also 300.000 Euro. Aus diesen 300.000 Euro in den 10 Jahren sollte ja auch das eine oder andere werden. Wobei, ja, insbesondere die frühen Euros, die da reingeflossen sind, haben sich natürlich auch ganz schön entwickelt. Denn dann kommt etwas zum Tragen, Christian, was ja hier immer wieder betont wird, der Zinseszinseffekt.
Ja, und das kann man dann auch bei diesem Sparplanmodell ganz gut sehen, insbesondere weil du natürlich dann auch, als die Sparraten wirklich signifikanter wurden, als du dann bei 1000, bei 2000 Euro im Monat warst, eine Phase erwischt hast, wo man lange Zeit günstig einsammeln konnte. Ja, der weltweite Aktienmarkt in Euro gemessen hat sich zwischen 2000 und 2008 ja per Saldo sogar abwärts entwickelt. Und das nimmt man dann mit einem Sparplan schön mit. Man kann das auch, wer die Grafik vor sich hat, ein bisschen daran sehen, dass in dieser Zeit, auch wenn es natürlich noch geringe absolute Beträge waren, immer wieder mal das Gesamtvermögen die Linie der Einzahlungen berührt, dass man also tatsächlich dann irgendwie auch nach Jahren reinguckt, 2008, also nach 13 Jahren investieren und sparen, guckt man ins Portfolio und sieht, es ist jetzt weniger als ich insgesamt eingezahlt habe. Das ist natürlich ein Schock. Aber genau dann gilt es eben, durchzuhalten. Und die Zeit war ja da, weiterzumachen, weiter einzusammeln. Und dann kickt der halt irgendwann rein, der Zinseszinseffekt, wenn es halt nur schon ein bisschen aufwärts geht. Das war dann ja schon so 2013, 14, 15 der Fall. Und was dann jetzt natürlich am Ende kommt, ja, das ist großartig. Und das ist ja auch nur das Ende für heute, weil es wird weitergehen. Es werden weiter auch wieder Phasen kommen, in denen wir an den Aktienmärkten deutliche Tiefstände mal wieder sehen innerhalb eines Zyklus. Warum soll es nicht einfach mal 20-25% runtergehen? Da muss man ja jederzeit mit rechnen und jetzt sowieso. Es fehlt nur irgendwie ein Katalysator. Aber genau das ist dann die Zeit, wo ihr weiter nachlegen könnt und nachlegen müsst, damit sich am Ende, wenn ihr dann ans Geld wollt und müsst, das bewahrheitet, was der Börsenhändler, der Uwe Jennert, immer so schön sagt beim Thema Sparplan: am Ende kackt die Ente.
Ja, und wir sind natürlich neben dem großen Philosophen Uwe Jennert auch bei einem anderen ganz großen Philosophen angekommen, nämlich bei Oliver Kahn. Ja, also erstens, weiter, immer weiter ist das Stichwort Nummer eins. Und du hast ja diese Phase angesprochen, da wo es nicht so gut lief. Und welches Zitat von Olli Kahn fällt einem da ein? Brauchen Eier. So, damit meint er nicht die verschiedenen Eier, die man in einen Korb legt, was auch dazu gehört, sondern er meint dann einfach, man muss den Mut haben, dann auch in bestimmten Phasen einfach mal weiterzugehen und zu sagen, glaube ich daran, dass die Welt mit Unternehmen und mit Unternehmensentwicklung besser wird, oder glaube ich daran, dass nur der Staat Dinge richten kann? Wenn ihr Letzteres glaubt, dann ist die Börse mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso komplett falsch für euch. Eure Entscheidung mit großer Wahrscheinlichkeit auch, aber das ist ja dann euer Problem. Und von daher ist es dann einfach wichtig, hier seine Entscheidung zu treffen und dann eben dabei zu bleiben und es eben vor allen Dingen langfristig zu sehen. Wir haben jetzt hier knapp 30 Jahre Simulation, wo man dann eben merkt, nach 20 Jahren hat man irgendwie so im Bereich von 250.000 Euro in dieser Variante eingezahlt und das Geld ist erst angekommen bei irgendwie 600.000 Euro. Das klingt noch nicht so toll. Und dann kommt man genau in diese Phase rein, wo es auf einmal die erste Million kickt. Und auch da ist es so, die erste Million ist natürlich die schwerste. Das gilt im Übrigen auch für die ersten 100.000 Euro. Das gilt auch für die ersten 10.000 Euro. Und ja, das gilt auch für die ersten 1.000 Euro. Das ganz, ganz Tolle, und das will ich mal an, da will ich mal einen Schritt sofort weitermachen. Wir können uns diese Grafik gleich nochmal angucken. Das wirklich Tolle, wenn man mit Sparen anfängt, ist, dass man auch, wenn es am Anfang richtig in die Tonne und in die Grütze geht, also wenn ihr eure erste Sparplanrate macht, und danach bricht der Index um 50% zusammen. Mit eurer zweiten Sparplanrate seid ihr auf einmal nur noch 25% im Minus, weil ihr kauft ja dann zu diesem um 50% ermäßigten Preis. Wenn sich der Index dann nicht sofort erhöht, kauft ihr im nächsten Monat wieder. Ihr senkt euer Minus ab. Und das führt dazu, dass ihr in den ersten 2-3 Jahren, also dass es im Grunde genommen in den ersten 2-3 Jahren gar nicht so beschissen laufen kann, dass ihr, wenn ihr die grundsätzliche Überzeugung an die Kraft der Wirtschaft habt, dass es zumindest immer mehr Geld wird. Aber irgendwann, und das sieht man vor allen Dingen in einer logarithmierten Darstellung nochmal ganz gut, irgendwann ist es dann eben so, dass es auch mal passieren kann, dass zum Beispiel im Jahr 2003 die Summe der Einzahlung größer ist als der Wert der Investment. Und dass das frecherweise, wie von Christian eben schon angedeutet, sogar im Bereich 2009 nochmal passiert ist. Ja, wo im März eine beeindruckend schlechte Stimmung auch in den USA herrschte, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte. Und wo im Übrigen auch der Anteil des Nasdaq am Portfolio verschwindend gering aussah. Nicht so gering, wie es in der Grafik, die mir in der Tat bei der Anpassung nicht so optimal gelungen ist, weil sie etwas vorgaukelt, was eben einfach falsch ist. Dieser untere Block vom MSCI All Country World Index, den müsst ihr bitte vor allen Dingen damit sehen, dass die am Ende der grafischen Darstellung ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Striche natürlich für 500.000 stehen und dieser letzte Strich dann für 1,5 Millionen. Also vor dem Hintergrund ist das zu relativieren und deswegen gehen wir auch in eine etwas andere Form der grafischen Darstellung, nämlich eine, in der wir sehen, wie sich bei diesem nachgestellten Modell die prozentuale Verteilung während der Ansparphase jetzt bezogen auf meinen Modellfall geändert hätte. Und da seht ihr auch, dass im Jahr 2000 der Anteil der angesparten Nasdaq-Anteile brutal gestiegen war. Der ist bei 50% quasi angekommen, nur um dann bis 2008 auf in etwa 20% abgebröckelt zu sein. Er war aber schon im Jahr 2003 auf etwa 23% abgebröckelt und hat sich von da eigentlich erstmal gar nicht erholt. Also das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. Und jetzt frage ich mal an Christian nach diesem etwas längeren Monolog, welche Form der grafischen Darstellung ist dir noch wichtig, wo du noch was zu sagen möchtest?
Ich bin ja nicht so der Folienjockey und wir wollen ja auch ein bisschen an unsere Podcast-Zuhörer denken. Was mir halt nochmal wichtig ist, abgesehen von allen grundsätzlichen Erwägungen zum Thema Sparen und zum Thema Investieren und zum Thema Durchhalten, die du ja wunderbar subsumiert hast, ist das, was hinterher dann als Portfolio rauskommt. Es ist natürlich zunächst mal beeindruckend, wie über diesen Zeitraum von fast 30 Jahren, der ja geprägt war von zwei wirklich epochalen Krisen und ansonsten von ständigem Krisengeschrei, dazu noch von einer Pandemie, Kriegsausbruch in Europa und. Es in diesem Zeitraum aus kumulierten Einzahlungen von etwas über 500.000 Euro ein Vermögen geworden ist von 2 Millionen. Das zeigt einfach, wie dieser Zinseszinseffekt arbeitet. Ja, ich gebe zu, das ist ohne Gebühren gerechnet. Da kann man also dann pro Jahr immer irgendwie 0,1 bis 0,3% abziehen. Und ja, es ist auch ohne Steuern gerechnet, weil es wäre ja furchtbar, wenn wir jetzt für die Vergangenheit auch noch die verschiedenen Steuerregime nachrechnen müssten, weil da stecken
darf ja ich ganz Bestände. Kurz, ich habe eine Sache nämlich nachgeguckt, Christian, dass ich bis zum 31.12.2008 103.200 Euro eingezahlt hätte. Was ja eine ganz interessante Größe vor dem Hintergrund der geänderten Steuerregularien, die von denen wir dachten, dass sie an 2008 Bestand hätten.
Ja. Die wären dann steuerfrei gewesen, wurden aber dann 2018 wieder in die Steuerpflicht. Deswegen, also das kann man nicht machen, sondern man muss halt sagen, Steuern davon muss man am Ende zahlen, wenn man es denn auflöst. Aber noch läuft das Ganze weiter. Das ist ja auch wichtig, dass man es durchhält. Deswegen wir ja auch Indizes ausgesucht haben, die jetzt hier nicht irgendwelche hochexotischen Themen Indizes sind oder irgendwelche Fonds, die gerade erst mit 10 Millionen gestartet sind, sondern wirklich Flagship-Produkte, die eine nachhaltige, valide Perspektive bieten, dass sie auch dauerhaft am Markt bleibt, sodass euer Sparen, euer Zinseszinseffekt, euer Compounding nicht dadurch unterbrochen wird, dass man euch zwingt, verkaufen zu müssen, weil Produkte eingestellt werden oder weil sie so verlumpt sind, dass ihr sie nicht mehr haben wollt. Also das ist das eine Thema.
Wir tun auch nicht so, als ob wir 2012 schon auf die Idee gekommen wären und es möglich gewesen wäre, in den Bitcoin zu investieren. Also diese Herangehensweise ist signifikant realistischer als ganz vieles andere, was ich zum Thema Sparpläne und so weiter immer mal sehe. Wobei wir fairerweise auch sagen müssen, du hast Kosten schon angesprochen, die sehr, sehr günstigen Gebühren, die man ja unabhängig vom Kostenmodell, zum Beispiel bei Scalable hat, die haben wir hier genau unterstellt, dass die nämlich schon da gewesen wären, weil wir sie nicht angewandt haben.
Genau, ansonsten rechnen wir übrigens, das ist vielleicht auch noch wichtig, mit Net Total Return immerhin. Das heißt also, diese Besteuerung auf implizite Dividendenquellenbesteuerung ist zumindest indikativ ganz gut gelöst. Worauf ich aber eigentlich zum Abschluss nochmal hinaus wollte, ist die Verteilung des Vermögens, die man am Ende hat. Die Grundregel war ja 50% in den MSCI Acqui-IMI, 25% jeweils in Nasdaq und europäische Small Caps. Man kann natürlich, wie ich das eben schon mal sagte, also ein bisschen immer jonglieren mit den Sparraten, aber das hat wirklich nur am Anfang Sinn, dieses Sparraten-Rebalancing, weil du da noch die einzelne Sparrate als relativ hohen Faktor hast in Relation zum Gesamtvermögen. Das ist in den späteren Jahren dann nicht mehr, wenn dann Vermögen von 1 Million ist, ist es zwar wichtig, dass da jeden Monat 2.000 Euro reinkommen, aber du kannst halt damit die Allokation nicht mehr entscheidend beeinflussen, wenn du eine solche Rakete drin hast, wie das per Saldo für diesen Zeitraum die Nasdaq war. Und insofern sind wir jetzt nach diesen fast 30 Jahren und einer 9 Jahre langen Hosse im Nasdaq wieder bei der Situation, dass der Nasdaq 100 ETF 50% daran hat, dass die Small Caps ziemlich zusammengeschrumpft sind und dass der MSCI Acqui nur bei 1/3 ist. Das kann man nur, wenn einem das zu viel wird, durch aktives Rebalancing dann wirklich beeinflussen. Das würde dann heißen, dass ihr irgendwann sagt, puh, also Nasdaq ist mir jetzt zu viel. Ich verkaufe jetzt Nasdaq-Anteile, schichte diese Anteile um in die anderen beiden ETFs. Kann man machen, wenn ihr euch total unwohl dabei fühlt. Aber bedenkt bitte immer bei diesem Rebalancing, ihr realisiert damit einen Kursgewinn und müsst zunächst mal auf diesen Gewinn 25% plus Soli plus gegebenenfalls Kirche Steuern zahlen und habt folglich nur 73% für die Reinvestition. Ihr unterbrecht also mit einem Verkauf diesen Prozess des Compoundings. Und das ist ein Nachteil, der sich über die Zeit nur äußerst schwierig wieder aufholen lässt. Also dieses aktive Rebalancing, das will sehr, sehr wohl überlegt und auch im konkreten Fall durchgerechnet werden, was es bedeutet. Vielleicht kann man da, wenn man sagt, ich wollte doch eigentlich nie 50% Nasdaq, in einer solchen Situation sagen, okay, ich muss da vielleicht momentan kein Geld mehr reinpacken. Es ändert substanziell erstmal nichts am Vermögen, aber ich verkaufe nicht, weil die Unterbrechung des Compoundings kann ein Nachteil sein, den ihr bis zur Rente nicht mehr aufholt.
Genau, also das kann genau eine Überlegung sein, ab irgendeinem prozentualen Grad auch mal für sich zu sagen, wenn ich mit einem solchen Index mal anfange, ihn zu sparen, bei mir, also in diesem Modell waren es jetzt 25%, aber wenn die 50%, also das Doppelte von meiner Sparratengewichtung, wenn das im Portfoliogewicht erreicht ist, dann kann ich auch mal sagen, dann muss ich da jetzt wohl nicht weiter sparen. Dann kann ich diese Sparrate, die in den Nasdaq gegangen wäre, vielleicht auch anders verteilen. Das sind alles Spielarten. Das macht ihr alles selber. Wichtig ist einfach anzufangen. Wichtig ist durchzuhalten. Und wichtig ist dann eben auch in dem Moment, wo es zu Gehaltsverbesserungen kommt. Ich rede jetzt nicht von den jährlichen, wo es auch um eine Inflationsangleichung geht, sondern in dem Moment, wo ihr auch mal einen Karriereschritt macht, weil ihr mehr Verantwortung bekommt, weil ihr dadurch auch ein bisschen signifikanter mehr Geld bekommt. Dieses auch, nicht nur, aber zumindest 40%, ich rede am liebsten eigentlich von 50%, das in eine solche Sparplanerhöhung dann reinzulegen, bei der Gelegenheit, also 40% ist deswegen so der Alternativwert, weil mir dann immer auch wichtig ist, sich auch gelegentlich mal dann selber zu belohnen. Und wenn man 10% von der Gehaltserhöhung dann nimmt und die mal für ein Jahr lang anspart und dann mal wirklich irgendeinen luxuriösen Unfug macht, ob das ein schöner Wellnessaufenthalt in Deutschland ist oder ob das ein Flugupgrade ist, also irgendetwas, womit man auch das Leben um Erinnerungen anreichern will, dann seid ihr da auf einem verdammt guten Weg und dann werdet ihr eben irgendwann auch zum Millionär. Das wünschen wir euch, dass ihr dabei glücklich seid, wünschen wir euch darüber hinaus und alles geht los bei der Gesundheit. Von daher bleibt's dabei. Bleibt gesund, bleibt investiert, macht immer weiter und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn Echtgeld mit einem anderen Thema zu euch nach Hause kommt oder auf die Ohren oder in das Auto, wohin auch immer. Macht's gut. Tschüss aus Berlin.